Herzlich willkommen bei Milch und Kultur, heute mit Paula Paula.
Du hast die ganze Nacht gegrübelt, dir jede Fangfrage gestellt. Und jedes Elend, jedes Übel, das existiert auf dieser Welt, hast du dir in die Schuhe geschoben und dich noch ausgelacht dafür, dass du hier wach liegst und nicht klarkommst. Du bist doch so privilegiert.
Es geht los immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten oder Sätze beenden. Es geht los. Mein Künstlername ist?
Einfach.
Ja oder nein?
Ja.
Etwas zu verpassen ist?
Part of the game.
Aufräumen bedeutet für mich?
Sortieren, innen wie außen.
Das letzte kaputte Gerät, das du repariert hast, war?
Gute Frage. Möchte ich kurz da nachdenken? Ich habe es gerade so, irgendwo hängt es. Ich habe gerade was repariert, aber ich repariere ständig irgendwelche Sachen. Also wahrscheinlich irgendeine Vorhangstange oder sowas.
Die Farbe blau ist?
Vor allen Dingen, wenn sie das Blau vom technischen Hilfswerk ist, meine Lieblingsfarbe.
Diese Instrumente würde ich gerne spielen können?
Klarinette, Cello, Harfe.
Diese Instrumente kann ich spielen?
Klavier, Gitarre, ein bisschen Flöte.
Wenn ich eine gute Zeile verfasst habe, dann?
Bin ich glücklich.
Das Konzert habe ich zuletzt besucht.
Endless Wellness.
Das Konzert, auf dieses Konzert möchte ich als nächstes gehen.
Saya Gray.
Wer ist das?
Saya Gray ist eine Musikerin aus den USA, soweit ich weiß. Das weiß ich noch nicht mal ganz genau. Aber ich glaube schon. Die ich gerade vor kurzem erst entdeckt habe, die auch aus einer Musikerfamilie kommt und einfach unfassbar gut produziert. Und also ganz viel selber macht und ganz interessante Songs schreibt, die ich tatsächlich vor 2 Monaten erst entdeckt habe und glücklicherweise spielt sie genau übermorgen im Columbia Theater.
Milch ist für mich?
Überflüssig.
Gibt es ein Getränk, was du gerne mit Milch trinkst oder gibt es Produkte, die du gerne mit oder Ersatzprodukten von?
Ich mag sehr gerne Hafermilch.
Okay, warum ist es überflüssig?
Also die Hafermilch nicht, aber die Kuhmilch ist für mich überflüssig geworden, einfach weil ich sie nicht vertrage.
Okay. Wenn du nicht Musikerin wärst, könntest du dir was anderes vorstellen? Was reizt dich?
Ich bin auch Tänzerin und kann mir auch da vorstellen, mehr in Choreografie und Tanz wieder zu gehen. Jetzt gerade bin ich hauptsächlich Musikerin, ja.
Ich würde sowieso sagen, wenn man mit dir spricht und über das spricht, was du machst, müssen wir nicht vielleicht nur über Musik sprechen, sondern vor allem auch über Kunst. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen, wer ist Paula Paula und was machst du so?
Paula Paula ist ein Musikprojekt vielleicht, was ich gegründet habe, nachdem ich erstmal im Trio und dann im Duo und dann alleine unterwegs war. Und ich glaube, das, was mich an Paula Paula reizt, ist die Möglichkeit, sowohl meine Songs alleine zu performen, als auch mit einer ganzen Band und da musikalisch auszureizen, worauf ich Bock habe und mich nicht zu limitieren. Und das hat bisher ganz gut funktioniert.
Wie würdest du das beschreiben, was du machst als Musik?
Also das startet immer mit einer Songidee und ich glaube, die Songs sind in sich eigentlich Singer-Songwriter-Chanson ähnlich. Und ganz oft geht es dann aber in irgendeine vielleicht mittlerweile mehr, immer wieder mehr krachigere Richtung, mal Richtung Indie-Pop, mal Richtung Fake-Punk. ganz häufig lasse ich mich inspirieren von Sounds und wenn ich irgendein neues Gerät oder irgendein neues Spielzeug habe und da ist irgendwie ein schöner Arpeggiator drauf, dann kann es auch passieren, dass der Song genau in diese Richtung läuft und das ist sehr unvorhersehbar.
Wenn du sagst, Paula Paula ist ein Projekt, das auch alleine stattfinden kann, beziehungsweise mit Band. Wer spielt da so in deiner Band und was gibt's für Instrumente? Und Fake Punk, frage ich direkt, heißt das, ihr täuscht Punk an? Oder was heißt das?
Ich würde mir gerade nicht zutrauen, mich als Punkmusikerin zu bezeichnen, weil ich viel zu wenig Wurzeln im Punk habe. Und deswegen fühle ich mich, wenn ich dann so auf meine Gitarre eindresche, eher wie eine Person, die so tut, als wäre sie eine Punkband und ohne viel Hintergrund da einfach mal ein bisschen reinfaked. Ja. Genau, und wer mitspielt, ist vor allen Dingen immer dabei Christina Koropecki, die ist Cellistin und kommt aus Kanada, wohnt aber jetzt schon lange in Berlin und ist eigentlich immer meine erste Adresse, wenn ich neue Ideen habe und auch an Produktion denke. Also sie spielt auch verschiedene Synthesizer und macht immer Backing Vocals und hat sehr viele Ideen, was Produktion angeht. Dann ist momentan immer Yoda, wobei meistens Yoda Förster am Schlagzeug dabei, Moritz Bossmann an der Gitarre, am Bass ist in der Ursprungsbesetzung Gisbert zu Knüpphausen und auch immer wieder mit auf Tour, so wie es halt geht, auch mit Schedule. Manchmal spielt auch Daniel Freitag Bass oder Gitarre. Und dann hatten wir ganz viele Leute als Subs, immer wieder, überall. Auch ganz tolle.
Gibt es Leute, mit denen du gerne mal musizieren würdest? Oder suchst du dir die aus, schreibst du viele an? Oder?
Ja, eigentlich ist so die Kernbesetzung, ist eigentlich mein Traum. Also sowohl Moritz als auch Daniel mit Yoda und Gisbert und Christina bin ich so glücklich. Sind toll.
Jetzt hast du gerade gesagt, Singer-Songwriter oder was ihr macht, ist vielleicht Singer-Songwriter-Musik beziehungsweise Chanson. Gibt es der Begriff Singer-Songwriter, ist der für dich positiv besetzt oder es gibt jetzt sehr viele Singer-Songwriter, gerade auch auf der deutschen Sprache. Du schreibst ja auch nicht nur auf Deutsch, sondern auch teilweise Englisch-Songs. Es gibt einen auf Französisch, sogar mehrere wahrscheinlich. Mhm. Ne? Oder ist es nur positiv besetzt für dich? Es gibt ja auch diese Konnotation von Singer-Songwriter, schlafe ich gleich ein. Und ehrlich gesagt wäre jetzt das auch bei dir jetzt gar nicht die erste Assoziation, die ich hätte, wenn ich deine Musik höre.
Ja, das ist immer total spannend, was andere Leute so hören. Ich weiß es selber ja auch nicht so genau, was dann da auf der anderen Seite ankommt. Ich habe dadurch, dass ich ganz viel früher, also vor allen Dingen Leonard Cohen gehört habe, habe ich das Gefühl, dieser Anfang an Gitarre und Melodie ist so innewohnend in den Songs tatsächlich. Und deswegen habe ich eigentlich immer das Gefühl, wenn ich es schaffe, einen Song auf der Gitarre oder am Klavier solo zu performen, dann ist es schon mal ein Song und dann wird daraus, was auch immer daraus entstehen kann, und es kann sein, dass ich zum Schluss das Endprodukt gar nicht mehr reduzieren könnte auf Klavier und Stimme oder Gitarre und Stimme. Aber eigentlich ist das so der Ursprung und auch das, wo ich herkomme. Aber ich habe eben wahnsinnig Spaß daran zu explodieren in alle möglichen Richtungen und ich finde, Singer-Songwriter ist für mich gar nicht negativ konnotiert. Ich finde, es ist eine wahnsinnig hohe Kunst und die wird eben auch oft verfehlt. Also, und deswegen finde ich es so spannend, das zu hören und manchmal wahnsinnig frustrierend, weil ich das Gefühl habe, wenn dann wieder nur drei Akkorde gespielt werden und dieselben Phrasen gedroschen, dann ist es eben total daneben und wahnsinnig simpel und manche schaffen es mit genau denselben drei Akkorden, irgendwie den Twist zu produzieren, der einfach in seiner Einfachheit unfassbar umwerfend ist. Und das ist das Geniale da drin, ja.
Und der Begriff Chanson bedeutet was für dich?
Jacques Brel vor allen Dingen. Mit dem bin ich groß geworden und der hat mich in seiner Ausdrucksvielfalt und seiner Leidenschaft im Gesang und in seiner Performance und in seinen Texten einfach wahnsinnig beeindruckt, schon sehr, sehr lange, ja.
Du bist in Neukölln aufgewachsen, hast französische Wurzeln. Jetzt nehmen wir uns mal mit, wie ist denn aus der kleinen Marlene Coll die Paula Paula geworden im Hinblick auf Zugänge zu Musik oder zu ja, Stilen von Musik, zu im Hinblick auf Menschen, die dir begegnet sind, die dich vielleicht auch beeinflusst haben und dich mit dahin genommen haben, auch vielleicht mit der Kunst Geld zu verdienen. Genau, wie kommt es dazu, dass du Kunst machst?
Ja, also lustigerweise ist der Name Paula tatsächlich aus Berlin, weil ich irgendwie da immer wieder mal als kleines Mädchen so genannt wurde. Ich habe auch schon, ich glaube, es ist auch ein bisschen so üblich gewesen, dass kleine Mädchen, wenn man nicht wusste, wie sie heißen, einfach Paula genannt wurden. Und daher ist dieser Name mir tatsächlich vertraut, so wie, ja, irgendwie wie so ein zweiter Spitzname. Der kommt aus Berlin, wir sind aber sehr viel umgezogen. Ich habe also dann auch sehr viel anderes von Deutschland und auch Österreich gesehen. Und hatte durch diese vielen Umzüge immer wieder auch das Gefühl, neue Welten kennenlernen zu müssen, teilweise auch überhaupt nicht reinzupassen, mich nicht wohl zu fühlen, mich seltsam zu fühlen, die Sprache nicht zu sprechen, gerade in Bayern und Österreich. habe dadurch, glaube ich, immer wieder ein ganz großes Bedürfnis gehabt, so eine parallele Ausdrucksform zu haben. Das hat sich aber sehr spät erst wirklich als Songschreiberei geäußert. Also irgendwie hatte ich immer einen großen Hang zur Musik, einen großen Hang zur Kunst. Meine Eltern haben jetzt in der Form nicht wirklich selber künstlerisch gearbeitet. Und ich glaube, ich musste mir das selber so ein bisschen erstmal erlauben, überhaupt in diese Richtung zu denken, und habe dadurch dann, ich wusste immer, ich muss zurück nach Berlin, da fühle ich mich zu Hause und sicher. Und dann dachte ich, okay, muss irgendwas mit Musik und Tanz machen. Dann habe ich so ein Pädagogikstudium gefunden, wo ich dachte, okay, das kann ich auch noch rechtfertigen, es ist ja was Soziales und damit kriege ich vielleicht auch irgendwann Geld und so weiter, weil ich es mir selber nie zugetraut hätte, tatsächlich als Künstlerin zu arbeiten. Das hat sich dann über sehr viele Jahre hinweg erst rauskristallisiert, und tatsächlich gab es diesen Moment im Jobcenter Neukölln, wo ich, weil ich nicht mehr klargekommen bin mit all den vielen pädagogischen Jobs, die ich hatte und meiner Tochter und all dem, was zu tun war, gelandet bin als Aufstockerin und ein Coaching bekommen habe, und dieser Mensch tatsächlich so schlau war zu fragen: Wenn all das mit dem Geld für dich keine Rolle spielen müsste, wo möchtest du denn sein in 10 Jahren? Was würdest du denn machen? Und durch diese Fragestellung ist mir das eigentlich erst klar geworden, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich die ganze Zeit warte auf diesen Freiraum, der sich auftut, in dem ich meine Kunst weiterführen kann. Und dadurch habe ich angefangen, wirklich Songs zu schreiben. Also danke, Jobcenter Neukölln.
Gibt es noch Kontakt zu dem Mitarbeiter?
Oder nein, weißt du, leider wurden die, also diese Firma wurde, glaube ich, rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob sie…
Das war eigentlich eine Filmidee, oder?
Ja, okay. Ich glaube, dass sie keine Coachings mehr da anbieten, und ich frage mich, warum, aber die waren richtig gut. Also die sind leider da nicht mehr am Arbeiten. Aber es wartet
sowas
noch.
Wer sowas empfiehlt.
Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich fand ich es ja total schlau. Also es war wirklich wahnsinnig schlau zu sagen, jetzt setzt mal alles auf die Karte, auf die du sowieso gehen willst, weil sonst haben wir dich in 5 Jahren hier wieder sitzen und du bist unglücklich oder im Burnout oder wie auch immer. Aber vielleicht war es ein ganz bisschen zu radikal für den kurzfristig gedachten Jobcenter. Gedanke.
Das ist vielleicht nicht die Frage, die man auf dem Jobcenter erwartet oder beim Jobcenter erwartet.
Ja,
ne?
Ja, schön. Ich hatte wirklich Glück. Ja. Ja.
Das heißt, deine Eltern haben eigentlich keinen großen musikalischen Einfluss, beziehungsweise sind nicht Künstler. Gab es Musik bei euch zu Hause oder in deiner Kindheit, Jugend, und was für Musik gab es?
Auf jeden Fall, also mein Vater hat immer die Stones gehört und die Beatles. Meine Mutter hat auch viel eher Beatles gehört und ganz viel Paul Simon. Wir haben so Graceland rauf und runter gehört, und Bob Dylan war viel zu Hause. Es war schon klar, dass ich auf jeden Fall auch ein Instrument spiele ab der ersten Klasse. Also ich habe mit Klavier angefangen. Wir haben zu Weihnachten immer so ein bisschen Weihnachtslieder gespielt und so. Also es war schon ein sehr musikunterstützender Haushalt. Und es gab eben schon sehr früh sehr viel Songs, Tracy Chapman auch ganz viel. Und also ich habe wirklich wahnsinnig viel Songs gehört zu Hause. Ja, hat mich schon immer sehr begleitet.
Hast du auch so Singer-Song, wobei, ja, Tracy Chapman ist vielleicht, ist nicht zwingend Singer-Songwriter-Musik, aber gab es auch Zugänge zu Singer-Songwriter-Musik oder vielleicht auch eher Liedermacher-Musik?
Mhm. Also wir hatten eine lokales Duo, das da zu der Zeit haben wir in der Nähe von Kassel gewohnt, und die haben die hießen die Hutmachers. Es war irgendwie so ein kleines lokales Liedermacher-Duo, und die haben wir tatsächlich sehr viel gehört, und das war eben schön, weil die Deutsch gesungen haben und ich dadurch auch die Texte als Kind schon verstanden habe. Und wir sind auch auf deren Konzerte gegangen, und die haben quasi diese Möglichkeit, auf Deutsch zu texten, überhaupt erst aufgetan. Und ansonsten, ja, also würde ich schon sagen, dass Leonard Cohen halt auch schon sehr früh eigentlich mit reinkam und ja, auch ein Liedermacher ist. Also.
Welche pädagogischen Jobs hast du wahrgenommen? Und zweite Frage dazu, vielleicht ist ja so ein Mann im Jobcenter nicht der einen dann wirklich über Jahre dazu motiviert, das zu machen. Denn man braucht vielleicht zwischendurch immer mal wieder Leute, die einmal sagen, man ist auf dem richtigen Weg oder mach das wirklich, woran du glaubst, also eine Art Bestärkung. Wer war das oder gab es diese Personen?
Genau. Was war die pädagogische. Okay. Ja, also die pädagogisch habe ich also wirklich lustigerweise sehr viel gearbeitet. Ich hatte eben diesen Musik- und Bewegungsabschluss und habe dann gedacht, gut, das heißt, ich muss alles umsetzen, was ich kann. Ich habe musikalische Früherziehung unterrichtet, ich habe Tanzen für SeniorInnen unterrichtet, ich habe Klavier unterrichtet, ich habe einen Lehrauftrag in Rostock für Musik und Bewegung, den habe ich auch immer noch. Das sind so Blogseminare. Ich habe zeitgenössischen Tanz unterrichtet, ich habe an der Schauspielschule Bewegungsunterricht gegeben. Ja.
Wow.
Also wirklich eigentlich alles gemacht, was ich konnte.
Und der Tanz nimmt ja irgendwie scheinbar auch einen großen Platz bei dir ein. Wieso war das klar, dass es hauptsächlich Musik sein wird und Tanz eher so ein vielleicht Ding, das nebenbei läuft?
Das Oder war ist das gar nicht so? Klar. Das war tatsächlich so, dass ich im Choreografiestudium in Amsterdam, was ich noch oben draufsetzen wollte, schwanger geworden bin und dann deswegen wieder nach Berlin gekommen bin und dann auch ziemlich schnell klar war, dass ich also viel, vor allen Dingen die ersten Jahre, viel der Zeit zu Hause übernehmen werde. Und dann war irgendwie auch klar, dass ich nicht eben mal so für anderthalb Stunden, wenn die Kleine schläft, ins Studio gehen kann, also irgendwo noch ein Tanzstudio um die Ecke habe, was ich dann auch bezahlen kann und so weiter. Aber das Klavier steht zu Hause. Und das war eben wirklich eigentlich so ein ganz pragmatischer Grund, warum ich wieder zur Musik gekommen bin, weil es eben in diese 25-Minuten Pausen gepasst hat, die dann ab und zu mal frei waren.
Bei den pädagogischen Jobs gab es da Sachen, die du total gemocht hast, und gab es da Sachen, die du gar nicht mehr vermisst, oder beziehungsweise machst du ab und zu noch pädagogische Jobs?
Aber ja, also ich unterrichte noch Klavier, das also auch mit sehr wenig SchülerInnen nur noch, aber so alle Altersstufen, und das liebe ich sehr, vor allen Dingen den Kontakt zu den Menschen, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich kriege dadurch so ein bisschen gesellschaftliche Einblicke in all die Altersstufen und sozialen Hintergründe, die wir so aufzubieten haben, und das ist für mich total spannend. Ich habe das, also musikalische Früherziehung war der absolute Witz. Ich habe wirklich, also dass ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, und es tut mir bis heute leid. Also ich hatte sehr viel Spaß mit den Kindern, aber die haben im Prinzip Freeflow gemacht, worauf sie Bock hatten, und ich habe dazu Gitarre gespielt, aber es gab wirklich gar nichts, wo ich das Gefühl hatte, das haben sie jetzt von mir gelernt. Und das Seniorinnen-Tanzen war auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich liebe diese Leute und ich finde den Kontakt sehr schön, aber eigentlich möchten die gerne ein bisschen Aquafitness im Studio machen und ich möchte mit denen irgendwie krasse Choreografien basteln und improvisieren und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also das wäre bis heute auf jeden Fall auch nichts, was ich nochmal machen möchte.
Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen als Musikerin, aber auch als Mensch. Ich lese mal eine Hommage vielleicht, kann man sagen, oder eine Hommage an Paula vor oder jemand, der sie beschrieben hat. Als Musik aus Berlin mit all den wundervollen Worten der Melancholie und der Gebrochenheit urbanen Zweifels. 6 kleine Lieder voller Melodien und Poesie, geboren aus liebender Aufmerksamkeit. Diese kleine EP, es geht um eine EP aus dem Jahr 2020, ist so warmherzig eingesungen, ein Tropfen Hoffnung. Vielleicht wird Marlene ja die Weltherrschaft übernehmen, dann wäre einiges wieder gut. Kannst du, ist auch auf einer deiner Webseiten zu lesen. Was findest du besonders schön in dieser Beschreibung deiner Musik?
Das mit der Weltherrschaft, das finde ich wirklich toll.
Wie sind da die konkreten Pläne oder kann man zuversichtlich sein oder wie ist gerade die Lage?
Also ich gebe auf jeden Fall alles. Ich versuche mich weiterzubilden auf allen Ebenen und ich würde wahnsinnig gerne mehr mitbestimmen können, was auf diesem Globus hier passiert. Aber bisher habe ich nur einen Instagram-Kanal.
Ja, aber diesen nutzt du tatsächlich sehr stark, um sich auch gesellschaftlich hörbar zu machen. Du mischst dich sehr, sehr viel ein, habe ich den Eindruck. Und nicht nur mit rabiaten Parolen oder Fuck AfD, sondern durchaus sehr kreativ und sehr künstlerisch, finde ich. Unter anderem hast du von Fettes Brot den Song Jein neu aufgenommen hast du nicht, glaube ich, aber du hast einen Instagram-Post dazu gemacht und es ging um deinen Lieblingsfeind vielleicht, <Ja. lacht> um Friedrich Merz, an dem du nicht so richtig viel Gutes findest. Ne? Komm, ja. Du bist, weil mich und Kultur ist der Podcast, bei dem man schonungslos ehrlich wird. Sag uns was Nettes über Friedrich Merz.
Was Nettes?
Ich weiß, dass du jetzt gar nie auf diese Idee gekommen wärst, aber deswegen musst du jetzt durch.
Also, was Nettes.
In der Zeit, in der Paula überlegt, empfehle ich mir allen, das zu hören. Es ist wirklich gut. Also es ist wirklich kreativ und sehr, ich finde es wirklich sehr gut.
Ja, also ich kann nur auch bei Friedrich Merz davon ausgehen, dass es irgendwelche schlimmen Gründe gab, die ihn dazu geführt haben, so ein egozentrischer, ich würde auch sagen narzisstischer und in Anteilen rassistischer Mensch zu werden.
Das ist das Lob Narzissmus wahrscheinlich.
Ich kann ihn einfach nur versuchen zu verstehen und meine Liebe in seine Richtung schicken und sagen, es muss irgendwas gegeben haben, was dich dazu gemacht hat und es tut mir leid. Ich kann einfach gerade nichts Gutes finden. Es tut mir leid. Also ich kann nichts Nettes an Friedrich Merz finden. Ich kann ihm nur versuchen zu verzeihen.
Und wir schenken ihm, du hast gesagt, du schickst ihm Liebe. Das ja. können wir so stehen lassen.
Ganz viel.
Du mischst dich gerne ein, beziehungsweise würdest auch gerne mehr mitreden. Wie meinst du das und bei welchen Themen würdest du gerne mehr mitreden?
Also mich beschäftigt gerade ganz extrem das Thema Migration und ich habe das Gefühl, ich bin da, also ja, da läuft einfach unfassbar viel schief und es ist, es erschüttert mich zutiefst, wie wir in Deutschland im letzten Wahlkampf mit diesem Thema umgegangen sind, dass es da irgendwie eine höher, schneller, weiter Tendenz gab in fast allen Parteien, was Abschiebung und Ausgrenzung und so weiter anging. Und ich habe wirklich das Gefühl, da ist es wie, als würden wir auf dem komplett falschen Spielfeld stehen. Die Diskussion ist so hirnrissig und so fremdenfeindlich und beschämt mich zutiefst.
Geht es ja auch da, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, wie du dich äußerst, hatte ich oft den Eindruck, dass auch einfach die Themen ganz falsch gesetzt werden. Also dass es ganz viele Themen gibt, Gewalt gegen Frauen oder Gleichberechtigung, die einfach nicht den Platz in der gesellschaftlichen Debatte haben, den sie eigentlich haben sollten. Und das andere sind eigentlich so Symptomthemen, die wir vielleicht auch diskutieren, weil die AfD gerade sehr stark ist. Ist dem so? Und welche Themen sollten in den gesellschaftlichen Diskursen mehr vorkommen? Ja. Wir sind jetzt hier kurz im politischen Exkurs, weil du die sehr Weltherrschaft erwähnt hast. Aber ich denke, das ist ja auch wichtig, um dich als Musikerin vielleicht zu verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich denke, die Schauplatzverschiebung, die stattgefunden hat durch das im Wahlkampf, durch das Großmachen des Themas Migration, hat eben versucht zu verdecken, dass es vor allem, also dass zum Beispiel das große Thema Klimawandel einfach so wahnsinnig wenig benannt wurde, beziehungsweise eher als zu belächelndes Thema der Grünen irgendwie abgestempelt wurde. Und genau wie du gesagt hast, Gewalt gegen Frauen, alles Soziale in Deutschland, jede Institution, unser Gesundheitssystem. Also es gibt so viele brennende, wirklich uns alle im Alltag betreffende Themen, die kaum relevant waren im Wahlkampf. Und ich glaube, das ist einfach das Schema F, nachdem Emotionen produziert werden können. Es ist immer toll, wenn man einen Feind hat und wenn man den auch noch direkt an seiner Hautfarbe erkennen kann, ist es noch viel einfacher. Und diesen peinlichen, brutalen Trick haben einfach sehr viele Parteien mitgespielt. Und das ist erschütternd nach all dem, was wir schon wissen.
Glaubst du, dass es gibt auch ein bisschen die Theorie, dass wenn mehr Frauen in der Politik wären, dass sie einfach auch einfach schlauer wären, weil es weniger Konflikte geben wird, beziehungsweise auch bessere Lösungen für bestimmte Dinge. Glaubst du das?
Ja, leider glaube ich das schon. Also ich hab nicht so Bock, da grundsätzlich so eine Front aufzumachen, Frauen gegen Männer. Und es gibt ja noch jede Menge Menschen, die sich da auch gar nicht gesehen fühlen in dieser binären Sichtweise. Und ich habe einfach das Gefühl, ich glaube, dass Menschen, die grundsätzlich Diskriminierungserfahrung haben oder hatten in ihrem Leben, sehr viel bessere Führungspositionen InhaberInnen wären, das ist jetzt ein komisches Wort, aber dass sie sehr, sehr viel besser EntscheidungsträgerInnen sein können als Menschen, die keine Diskriminierungserfahrung haben. Und dummerweise ist es eben so, dass weiße Männer die Gesellschaftsgruppe ist, die am allerwenigsten Diskriminierungserfahrung hat. Und ich glaube, das ist der einzige oder der sehr große Unterschied, den Frauen Männern gegenüber haben und den aber auch alle anderen Menschen, also es muss auch keine Frau sein, es kann auch ein Mann mit Migrationshintergrund sein, es kann eine non-binäre Person, eine Transperson sein. All diesen Personen würde ich zutrauen, mehr Empathie und mehr Einfühlungsvermögen an den Tag zu legen als weiße Männer, wenn sie sich nicht anständig geschult haben. Und die Möglichkeiten sind ja da, aber die Dringlichkeit ist häufig nicht gegeben, weil es für weiße Männer leicht genug ist, trotzdem durchzukommen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wenn wir weiße Männer mit Diskriminierungserfahrung hätten, dann hätten wir, glaube ich, auch ein sehr viel sozialeres Vorgehen in der Politik.
Jetzt gibt es ja vielleicht, du nimmst das ja auch als Künstlerin wahr, wie es in der Musikerszene auch mit politischen Haltungen aussieht. Wir stecken ja, man kann den Eindruck haben, man steckt so ein bisschen fest, also eine eher linkere Richtung sind in diesem Modus, die AfD sind ja alle Nazis, die ganzen Rechten machen diesen Woken Begriff oder den Begriff der Wokeness absolut lächerlich. Die Grünen sind alle Spinner, weil die uns alles verbieten wollen. Wo kommen wir denn da zusammen, beziehungsweise wo könnte die Brücke sein, um konstruktiv Politik zu machen? Ich meine, Steffen Mauer hat eigentlich auch festgestellt in einem Buch, dass er sagt, eigentlich so eine große Spaltung haben wir eigentlich gar nicht. bei sehr vielen Themen, auch bei sozialer Ungleichheit oder was Zukunft und Klima angeht, gibt es eigentlich sehr, sehr viele Leute, die ähnliche Ansichten haben, aber irgendwie kann man den Eindruck haben, es geht irgendwie nur so gegeneinander und wo ist dann der Punkt, wo man sich trifft und wo man sagt, wir gehen gut miteinander und bringen Zukunft nach vorne, so.
Also ich glaube, dass die Lösung oder eine mögliche Erleichterung immer im direkten Kontakt ist, also dass es wirklich wahnsinnig wichtig ist und wäre, Nachbarschaftsarbeit zu betreiben und noch viel mehr auf Kiezstrukturen oder Dorfstrukturen zu gehen. Und das ist das, was die AfD tatsächlich sehr viel macht, ja auch. Ne? Also sehr viel Soziales in der Form von, kommen wir, grillen jetzt unser Schnitzel zusammen und so weiter. Und ich glaube, das ist der Nerv, den sie trifft und wo sie einfach mit einer Propaganda, die häufig, würde ich jetzt mal unterstellen, für viele Wählerinnen und Wähler auch in der Form gar nicht durchschaubar dargestellt ist, sich Leute in die Tasche kauft und damit zum Schluss aber Politik für sich selber macht. Und ich glaube, dass wir da eigentlich viel mehr Übereinstimmungen haben und dass wir auch viel klarer uns verständigen und verstehen würden, wenn wir nicht mit dieser Propaganda des Feindes von außen und in dem Fall eben wieder der Menschen, die in unser Land gekommen sind, egal wann, wenn es diese Propaganda nicht gäbe, dann könnten wir, glaube ich, auf eine andere Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen. Aber es ist so ein leichter Fänger. Und ich glaube, dass wir, deswegen finde ich das Thema Bürgerräte interessant. Also da auch wirklich nochmal auf eine andere Art und Weise Gemeinschaft zu kreieren, die zusammengewürfelt ist, die Menschen unterschiedlichster Perspektiven mit an den Tisch holt und zu ExpertInnen macht. Ich glaube auch, dass wir uns eigentlich besser verstehen könnten, als wir tun. Und ich habe nur das Gefühl, dass da einige Player einfach mit großem wirtschaftlichen Interesse Propaganda betreiben und sich Menschen dazu holen, ja.
Vielleicht nehmen wir ein Lied von dir, Siegmund. Da geht es unter anderem es geht um Männer, beziehungsweise du baust eigentlich, ja, es ist ein schöner Twist eigentlich in dem Lied, worum geht es in dem Lied Siegmund? Also da nimmst du es mit Männern auf, sondern da setzt du dich mal pointiert mit Männern auseinander und vielleicht gründen für ihren Habitus. Mhm. Worum geht es in dem Song Siegmund?
Ja, also das Lied ist gewidmet Sigmund Freud und es ist tatsächlich entstanden aus einer Situation heraus, wo ich kurz so einen genialen Moment hatte und dachte, endlich verstehe ich, warum es immer Männer sind, die so ein großes Geltungsbedürfnis haben und warum sie so dringend sich in Führungspositionen drängeln und warum sie so krass gut behaupten können. Ich habe so oft gedacht, mit was für einem Selbstbewusstsein Männer manchmal ihre berufliche Position oder überhaupt ihr Allgemeinwissen oder ihre Brillanz darstellen. Bis ich das machen würde, hätte ich erstmal 3 Studien dazu abgeschlossen. Und das hat mich fasziniert und natürlich auch furchtbar geärgert, weil ich das Gefühl habe, da ist sehr viel schneller, dann sehr viel heiße Luft, auch in Führungspositionen. Und dann hatte ich irgendwann den genialen Gedanken, der natürlich nicht meiner ist, aber der mir irgendwann dann tatsächlich selber nochmal so aufgeleuchtet ist, dass das daran liegt, dass sie nicht in der Lage sind, selber Menschen auf die Welt zu bringen, also Leben zu gebären, und dass das ihnen wahrscheinlich auf Dauer einfach diesen ewigen Knacks gibt, nicht in der Form zu überdauern. Also dass vielleicht als gebärfähiger Mensch einem damit auch ein bisschen so eine Ruhe gegönnt ist. Und ich glaube, es ist totaler Bullshit. Also ich glaube, das ist dieser Gebärneid quasi, wie er auch schon sehr schnell nach dem Penisneid von Sigmund Freud auch artikuliert wurde. Aber ich glaube, dass diese ganze Konkurrenz zwischen den Geschlechtern halt irgendwie dazu führt, dass mittlerweile denke ich eher, dass Männer in der klassischen Form, wenn sie in der klassischen, in unserer Gesellschaft großgezogen wurden, auch einfach ihre weiblichen Anteile wahnsinnig schnell gelernt haben zu verneinen und zu belächeln und abzutrainieren. Und dass es für sie auch dementsprechend eine wahnsinnige Konfrontation ist, weiblich gelesenen Menschen diesen Anteil zu lassen. Und dass das auch ein großer Konflikt ist. Und ich habe aber versucht, in dem Lied das einfach relativ salopp einfach umzudrehen und zu sagen, gut, wenn du sagst Penisneid, sage ich Gebärneid und ja, damit sind wir quitt und vielleicht können wir es ab jetzt dann auch bleiben lassen.
Ja, den Song kann man auf jeden Fall sich auch einmal angucken. Du hast ihn performt bei der Ladies Night im WDR. Kann man, glaube ich, in der Mediathek auch noch nachhören. Mhm. Es gibt ein Repräsentationsproblem auch, ne? Auch vor allem in der Musikerinnen-Szene, würdest du das sagen, dass Frauen einfach unterrepräsentiert sind und welche Hürden gibt es für Frauen in der Musikerinnen-Szene?
Also ich glaube, dass der Weg einfach unfassbar unsicher ist und sobald Familie im Spiel ist, also sobald es tatsächlich auch Kinder gibt, ist es leider im klassischen Familienbild immer noch so und man fällt auch ganz schnell in diese Falle, dass die Frau als vielleicht stillende Person auch erstmal zu Hause bleibt, dann erstmal auch irgendwie vielleicht einen Job hat, der weniger Kohle ranbringt und dann arbeitet deswegen der Vater länger und schwupp ist die Frau noch weiter raus und so weiter. Und aus dieser Situation heraus zu sagen, ich möchte jetzt wieder in meinen Job oder ich möchte diesen Job überhaupt erst erfinden, weiß aber noch gar nicht, ob es jemals Kohle geben wird für die Lieder, die ich schreibe. Und ich weiß auch, dass ich potenziell viel unterwegs sein muss und ich weiß aber nicht, ob ich irgendwann auch meine Miete damit bezahlen kann. Das ist ein wahnsinnig schwaches Standing, was man hat, egal wie toll die Beziehung ist. So. Und das auch vor sich selber und vor seinem Kind zu rechtfertigen, ist wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum einfach... Also warum jetzt Menschen oder Frauen in meinem Alter über 20 überhaupt noch in dieser Szene unterwegs sind, sagen wir mal über 30, 35, gibt es einfach sehr wenige, die das hauptberuflich machen. Und ja, und ansonsten ist es natürlich, also ja, sind diese ganzen Jobs hinter der Bühne immer noch sehr viel von Männern belegt und dementsprechend sind die Kuratoren meistens männlich. Und da gibt es, glaube ich, auch diesen kleinen Faktor des Vertrautfühlens, dass wenn ich als männlicher Kurator für mein Venue irgendwie Bands buche, dass ich mir meistens, wenn ich Musik höre von Männern geschrieben, mich irgendwie näher fühle oder irgendwie das Gefühl habe, ah ja, das spricht mir irgendwie, es geht mir irgendwie aus der Seele. Und dabei muss eben immer mitgedacht werden, ja klar, aber es ist eben auch jetzt in der Situation eine Person meines Geschlechts und mit meinem Erfahrungshorizont und mit meinem Background und meiner Sozialisation. Und das ist, glaube ich, da muss man einfach eine kleine Ecke gehen, um dann zu sagen, ja gut, aber vielleicht lade ich jetzt auch mal ein paar mehr Frauen ein.
Nimmst du das wahr, dass das zunimmt, diese Perspektive, beziehungsweise ist ja eine Reflexion über seine eigene Sozialisiertheit. Also ist ja nicht sein Problem, dass er der Mann ist, sozusagen, sondern dass er vielleicht etwas automatisch macht, weil er sich näher fühlt oder sich dem, ja, vielleicht weil es auch dadurch, dass weniger Frauen präsent sind, sage ich mal, dass man dann eher nochmal eher sagt, okay, es gibt mehr Angebot an männlichen Musikgruppen, daher komme ich nochmal, genau, nimmst du das wahr, dass das zunehmend reflektiert wird, sowas?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die Veranstalter, also jetzt explizit männlich, mit denen ich zu tun hatte, wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben, was das angeht und sich da sehr stark engagieren und auch sich selber sehr stark reflektieren. Also da habe ich bisher wirklich ganz viele tolle männliche Veranstalter kennengelernt, wo ich gar nicht das Gefühl hatte, dass sie da noch so ein Bias haben quasi. Ich glaube, was aber trotzdem stattfindet, auch gerade in diesen großen Festivals, da ist es ja auch, wird es ja sehr viel kritisiert.
Absolut.
Dass dann eben dadurch, dass weniger weibliche Acts eingeladen werden, auch einfach weniger Professionalisierung stattfindet. Also weil man muss eben seine 50 Konzerte gespielt haben, um irgendwie auch so gut zu sein, um auch mal so eine große Stage zu spielen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger als weiblicher Act. Und da das sortiert dann einfach immer weiter aus. Und zum Schluss gibt es vielleicht, klar, mehr männliche Acts, die halt diesen ganzen Professionalisierungsprozess durchlaufen haben und dementsprechend auch besser sind einfach. Also, aber ich glaube, es ändert sich tatsächlich und ich finde, wenn man möchte, findet man wahnsinnig viele super gute Musikerinnen in allen Genres und allen Altersstufen auch.
Was wäre dir besonders wichtig, was noch in nächster Zeit passiert vielleicht, um auch Frauen sichtbarer zu machen in der Musikszene oder dass es einfach auch gleichberechtigter wird oder mehr Frauen sichtbarer werden oder Musikgruppen?
Also ich finde es toll, wenn es einfach noch viel mehr Veranstalterinnen gäbe. Das ist auch ein krasser Job und auch krass risikobehaftet und deswegen habe ich auch da das Gefühl, es ist für Frauen mit Familie schwieriger als für Männer. Was auch absurd ist, weil Männer haben ja auch Familie, aber whatever. aber ich habe das Gefühl, also zum Beispiel bei der ARD Ladies Night, ich war da noch nie und ich bin auch noch nie alleine im Fernsehen aufgetreten. Und das ist aber ein komplett frauengeführter Verein von allen Seiten. Und ich hatte das Gefühl, diese Atmosphäre, die da kreiert wird, die eine Selbstverständlichkeit kreiert, für mich als Frau da mit teil zu sein, das ist eine Atmosphäre, die ich mir wünschen würde für Venues in ganz Deutschland, wo klar ist, erstmal bin ich hier ganz normal als weibliche Person und dann laufen da vielleicht auch ab und zu Männer rum, meine Güte, oder Nonbinäre oder Trans oder was weiß ich, aber es ist alles irgendwie nicht, es ist nicht die Ausnahme, dass ich da auf der Bühne stehe und es ist nicht die Ausnahme, dass ich die Frontfrau bin und so weiter. Und das fand ich da zum Beispiel wahnsinnig schön zu merken, in welcher Geborgenheit und Selbstverständlichkeit ich mich da bewegen kann und auch professionell wahrgenommen werde. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass von der Seite noch viel mehr Frauen am Start sind.
Wie du damit umgehst, ist es vielleicht auch gar nicht so einfach im Musikbusiness ist, durchzukommen oder Geld zu verdienen oder auch alles miteinander zu verbinden. Darüber kommen wir gleich noch ins Gespräch. Ich habe dir ein paar Zettelchen mitgebracht und es geht so ein bisschen darum, wie du über bestimmte Dinge denkst, weil ich glaube, das ist ein bisschen auch vielleicht der Zugang auch zu deinen Texten. Also Sigmund könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Es gibt vor allem auf Spotify sehr viel schon von Paula Paula und im nächsten Jahr gibt es sogar eine Tour. Dieses Jahr schon.
Dieses Jahr.
Ich habe schon im November bist du schon in Leipzig, die Tendermess-Tour. Mhm. Hört auf jeden Fall mal rein und wir spielen jetzt eine Runde hier Zettel ziehen. Wir können mal fünf aufmachen und du kannst immer mal sagen, was dir zu den Begriffen einfällt. Und wenn du Lust hast, können wir auch mehr machen, aber wir fangen mal mit fünf an.
Okay. Flow ist der Begriff Nummer eins. Flow ist ein super schöner Zustand, den ich immer wieder versuche zu erreichen, wenn ich am Schreiben bin. Und ich finde, das ist immer wie so ein Einsammeln von Quecksilberperlen. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich selber wie über den Tag hinweg immer wieder einsammeln und von allen möglichen Seiten so in den Zustand bringen, um dann irgendwann in der Lage zu sein, mich auf eine Sache zu konzentrieren und dann auch in einem offenen zeitlichen Rahmen produzieren zu können. Und ich mag natürlich den Flow-Zustand total, ich mag aber auch den Weg dahin. Poesie. Ja. Poesie ist für mich ein interessanter Begriff, weil ich, glaube ich, sehr viel da noch meinen Weg suche beziehungsweise ausprobiere, was für mich poetisch ist, weil ich teilweise sehr direkt Texte und einen großen Anspruch habe, verständlich zu sein. Und gleichzeitig ist das, was ich rüberbringen möchte, häufig sehr komplex, sodass ich dazu tendiere, in meinen ersten Songentwürfen sehr sachlich und präzise kleine Vorträge zu halten über das Thema, was mich beschäftigt. Und die Poesie dann darin zu finden, ist für mich immer so wie häufig der nächste Schritt, den ich wahnsinnig schwierig finde und den ich aber wahnsinnig schätze, wenn ich das höre in anderen Songtexten, wenn ich so merke, ah, da ist jetzt ein Bild entstanden, was genau beschreibt, was ich jetzt eigentlich in diesen zwei Absätzen sagen möchte, und es muss gar nicht eins zu eins sein.
Wer schafft das für dich besonders gut?
Sophie Hunger hat eine unfassbar schöne Bildsprache immer wieder, die ich also wirklich sehr schätze. Ja, erstmal die.
Okay. Der dritte Zettel, den Paula jetzt zieht.
Zerstreuung. Ja, Zerstreuung ist für mich alles, was ich außerhalb des Songschreibens mache. Und teilweise ist es forcierte Zerstreuung durch Klavierunterricht geben oder Mutter sein oder ja, Tourbooking machen müssen und solche Sachen. Aber ich habe das Gefühl, dass das füttert eigentlich auch immer ganz gut wieder diesen Songschreibeprozess. Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig damit. Geld, oh mein Gott. Ja, also das mit dem Geld, das habe ich bis heute eigentlich nicht kapiert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mit all dem, was ich tue und mit all der Leidenschaft, die ich reinbringe in jeden Teil meines Lebens, eigentlich so eine Form von Grundeinkommen bekommen müsste, die all das möglich macht. Ich habe ganz oft auch das Gefühl, Freundin sein für meine Freundinnen und Freunde ist manchmal so ein wichtiger Teil, dass ich nicht einsehe, dass das nicht reicht, um am Leben zu bleiben. Und ich fände es wirklich wahnsinnig toll, wenn jeder Mensch für all diese Aspekte, die ganz viel ja nicht bezahlt werden, also von der Care-Arbeit als Mutter oder Vater brauchen wir gar nicht zu sprechen, aber ich würde es wahnsinnig toll finden, wenn all diese Aspekte tatsächlich gewertschätzt würden durch ein Grundeinkommen. Ich möchte gerne dieser Mensch sein, der ich bin, mit der Zeit für all die Menschen, die mich umgeben, und möchte nicht wegen Geld diese Zeit nicht haben.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also jetzt, dass man quasi jetzt nicht, aber eigentlich was dafür verdient, seinen Lebensunterhalt zu haben, wenn man ein guter Freund ist oder jemand tröstet oder so. Ja, schön.
Ja.
Das ist, macht das jetzt sehr, bricht es sehr runter, aber im Endeffekt, das sind so Dinge, die einfach im Leben für ganz viele ja einfach wichtig sind oder auch existenziell sind, so jemand zu haben, nicht allein zu sein, ein guter Zuhörer zu sein und so weiter, dass das einfach nie vergütet werden wird, wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Und das ist ja auch okay, also es kann da auch gar nicht aufgerechnet werden, aber ich habe das Gefühl, wir sind alle so soziale Wesen und manchmal braucht es eben mehr. Manchmal gibt es Menschen, die in einer Notsituation sind und dann müssen erstmal die Freundinnen und Freunde am Start sein und dann müssen die ihre Nachmittage und Abende und Nächte sich um die Ohren schlagen mit. Und das finde ich, ist wahnsinnig wichtig und das sollte möglich sein. Sollte einfach in unserer Gesellschaft möglich sein, weil wir alle, wenn wir gesund bleiben wollen, dieses Netz brauchen.
Absolut.
Ja.
Willst du noch einen?
Ja, einen mache ich noch. Solidarität. Das ist ein sehr schönes Wort. Ich finde, Solidarität sollte eigentlich auch ein Schulfach in der Schule sein, weil es uns so oft passiert, wenn wir einfach nur in unserem Horizont groß werden, dass wir nicht verstehen, dass Belange von Menschen mit anderen Lebenssituationen nicht alleine von denen durchgekämpft werden können. Also dass es nicht möglich ist, als zum Beispiel Mensch im Rollstuhl mit nur anderen Menschen im Rollstuhl dafür zu kämpfen, dass es Barrierefreiheit gibt. Und dieses Prinzip zu kapieren, dass ich mit all meinen Privilegien mich einsetzen kann für Menschen, die eben diese Privilegien nicht haben, das ist wahnsinnig wichtig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ein Großteil unserer Gesellschaft hat das noch nicht kapiert, dass Solidarität kein großherziger sozialer Akt ist, sondern dass Veränderung eigentlich nur über Solidarität funktioniert und dass es uns allen besser geht, wenn wir lernen, dass Solidarität Teil unseres politischen Alltags wird.
Bevor wir gleich mal darüber reden, wie du dich in dem Musikbusiness positionierst, beziehungsweise was so deine vielleicht Herausforderungen sind, aber auch Visionen für das Leben als Musikerin, würde ich gerne nochmal mit dir über Texte reden. Ich empfehle mal, einfach mal reinzuhören, sich ein Bild zu machen. Aber du, haben wir schon gesagt, du schreibst teilweise auf Englisch, meistens aber auf Deutsch, teilweise auf Französisch. Was braucht es für gute Texte, dass du auch sagst, das ist ein guter Text? Und wie schaffst du das dann, wie schaffst du das dahin? Also wie ist du dein Weg zu so einem Text, bei dem du sagst, das ist ein guter Text?
Also das ist ein sehr langer Prozess. Meistens gibt es eine Idee oder ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, da möchte ich was zu sagen oder da brennt mir irgendwas in der Seele. Und dann sind die Texte das, was bis in die letzte Sekunde sich noch verändert und meistens auch auf der Bühne sich noch verändert. Also selbst Siegmund habe ich in der ARD Ladies Night nochmal anders gesungen, als ich den aufgenommen habe vor einem Jahr. Ich glaube, der gute Text ist einer, der anspricht und verständlich ist auf einer emotionalen Ebene für die Zuhörerinnen, den Zuhörer. Und ich wünsche mir, Bilder zu finden, die neu sind, die mir nah sind, die mir entsprechen und die trotzdem das universell drunterliegende Gefühl transportieren. Und ich weiß, dass wir alle dieselben Gefühle haben, dass wir nur unterschiedliche Storys durchleben. Und ich möchte eigentlich genau das schaffen, dass ich dieses universelle Gefühl darunter in ein Bild packe. Und ich habe immer ein klares Gefühl, wenn ein Text gut ist. Und ich muss ganz oft aber auch Texte da lassen, wo sie sind und sagen, der ist eben mittelgut.
Wie äußert sich denn das bei dir? Also das wenn ein Text gut ist, dass du sagst, das Bild gefällt mir? Ja. Aber wenn ich jetzt an Momente erinnerst, wenn du gedacht hast, boah, das riecht gut.
Mhm. Also das sind meistens Momente, wo ich das Gefühl habe, dass das, was ich sagen will, geht auf mit der Form, die ich kreiert habe in dem Song. Meistens gibt es ja irgendeine Form von Struktur, die textlich schon existiert. Und wenn ich es schaffe, das, was ich sagen will, in dieser Form auf den Punkt zu bringen, ja, dann geht es mir gut. Aber es ist auch wirklich ein bisschen so ein magischer Moment. Also ich kann das auch was Melodien angeht manchmal. Das ist ähnlich, es gibt so einen Klick und dann weiß ich einfach, das war's.
Warum brauchen denn gute Texte Bilder für dich?
Ich glaube, weil Bilder mehr in der Lage sind, universeller zu sprechen. Und durch dieses Metaphorische nochmal so einen kleinen extra Raum öffnen, in dem Menschen sich wiederfinden können, ohne dass ich ihre Story kenne. Und das ist dieses wunderschöne Gefühl, wenn dann Menschen am Merchstand zu mir kommen und sagen, meine Güte, das ist genau wie als das und das in meinem Leben passiert ist und ich hätte nie im Leben darüber schreiben können, weil ich das nicht erlebt habe. Und ich habe das Gefühl, Bilder können das leichter kreieren.
Mhm. Ich habe mir gerade gedacht, als du über Siegmund gesprochen hast, dass das ja eine Art von sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit wichtigen Themen ist, aber auch eine humorvolle Art. Du hast ja noch gesagt, ja gut, jetzt sind wir quitt, beide können wir jetzt lassen. Muss ich jetzt auch nicht nochmal nachtreten, aber so, ich hab mich gerecht, vielleicht kann man das so sagen. Wenn du nur Texte schreiben könntest, die sehr, also humorlos sind, also dich mit existenziellen Themen beschäftigst, aber es dürfte nicht humorvoll sein, es dürfte keinen Twist geben, es dürfte nicht vielleicht auch satirisch oder ironisch sein. Oder du dürftest nur Texte schreiben, die witzig, ironisch sind, die einen Twist haben, die wie lustig sind. Wofür würdest du dich entscheiden?
Auf jeden Fall für den Humor. Also,
okay,
ja,
warum?
Auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass wir im Humor, und da ist ja vor allen Dingen immer auch die Selbstironie irgendwie drin. Für mich ist das immer die größte Hand, die ich ausstrecken kann und sagen, also indem ich sage, hey, guck mal, ich bin auch nur ein so ein kleines, dummes Exemplar von dieser seltsamen Spezies, die wir hier sind. Nimm dich doch nicht so ernst, ich nehme mich auch nicht so ernst. Und ich glaube, das ist immer das Angebot, was ich machen kann und was ich auch liebe zu machen.
Als ich mir deine Musik angehört habe, da hatte ich den Eindruck, dass es ein sehr schönes, weites Spektrum ist von, sind so wütende Songs dabei, die aber jetzt nicht ausfallend sind, sondern, und es gibt sehr einfühlsame Songs, ich denke zum Beispiel an den Song Fangfrage, es gibt so ein sehr, ein sehr liebevoller Umgang mit Sprache und auch bei dem, ich glaube bei zu Sing for Democracy hast du auch eine Art Rap gemacht oder verwechsel ich das jetzt gerade?
Warte mal, was war nochmal Sing for Democracy?
Auf jeden Fall, ich glaube, du hast auf jeden Fall was gepostet zu Sing for Democracy und dann Jein zu Friedrich Merz.
Mhm.
Und bei deiner Art zu rappen, hatte ich den Eindruck, dass es du hast so ein liebevolles Gefühl zu Sprache. Also dir ist Sprache irgendwie wichtig und du hast das Gefühl, hast auch den Anspruch an dich, irgendwie würdevoll mit Sprache umzugehen, beziehungsweise auch den Sprache auch gerecht zu werden. Ist dir das immer schon wichtig gewesen oder was hat dich auch vielleicht geprägt im Umgang mit Sprache? Waren das auch, sind das auch Bücher oder auch was du bei anderen gesehen hast, die dich beeindruckt haben oder einfach Liebe zur Sprache wirklich bei Musik machen?
Also ich glaube, die Liebe zur Sprache ist schon immer da, auch durch die französische, durch diese französische Prägung über Jacques Brel tatsächlich. Ich habe wirklich das Gefühl, die Art und Weise, wie er Wörter aussucht und ausspricht, ist für mich wahnsinnig prägend und beeindruckend gewesen. Und Sing for Democracy war das, was Martin von Fortuna Ehrenfeld in die Welt gerufen hatte, glaube ich,
Vor der Wahl und alle Künstler haben einen kleinen Song gemacht,
beziehungsweise
Songschnipsel.
Ja.
Und da habe ich, aber ich hatte bei dir den Eindruck, ja, manche schreiben auch einfach eine Vierzeiler zu Fuck AfD.
Mhm.
So, und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das liegt dir am Herzen und das ist jetzt nicht nur so hingerotzt und einfach damit irgendwie so einkalkulierte Likes kommen, so, sondern einfach, es war sehr, sehr schlau und sehr liebevoll. Genau, das fand ich jetzt so auffällig.
Ja, ich glaube, also
nett,
ich,
ne?
Ja, ich liebe auf jeden Fall Sprache, das kann man schon so sagen. Das ist schon immer so. Ich weiß auch, dass mein Vater zum Beispiel immer, wenn wir, er hatte einen Freund auch hier in Berlin, mit dem er sich gerne in Reimform unterhalten hat, einfach so improvisiert. Und das habe ich zum Beispiel auch immer sehr geliebt, wenn die das hingekriegt haben, ihre normale Konversation einfach in Reimform zu gestalten. Ich habe einen großen Respekt vor Sprache und ich glaube, wer mir das auch noch mal ganz doll nahegebracht hat, ist Kübra Gümüşsay. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sprache und Sein. Und nach der Lektüre dieses Buchs hatte ich auf jeden Fall einfach ein wahnsinnig krasses Bewusstsein für die Räume, die wir mit Sprache kreieren und die Räume, die wir auch schließen über Sprache und die wir Selbstverständlichkeiten, die wir voraussetzen, Menschen, die wir ausgrenzen. Und deswegen finde ich es so faszinierend, was wir kreieren können. Und wir erfinden Sprache. Wir haben ja Sprache erfunden und wir erfinden sie die ganze Zeit neu. Wir suchen nach neuen Pronomen, wir suchen nach neuen Möglichkeiten, Menschen sich inkludiert zu fühlen, die sich bisher nicht mit inkludiert gefühlt haben. Und irgendwas an diesem Versuch ist halt wahnsinnig menschenliebend, zu sagen, ich erfinde irgendwelche Dinge, die ich ausdrücken kann, damit du weißt, was in mir vorgeht. Und ich versuche, diesen Raum so groß zu machen, dass du wirklich eine Möglichkeit hast, auch dich auszudrücken. Also irgendwas in Sprache ist ja schon eine wahnsinnige Liebeserklärung an die Mitmenschen. Und das finde ich wahnsinnig schön.
Und Deutsch ist eigentlich eine ganz gute Sprache dafür, ne? Weil es sehr viele Begriffe gibt. Also vielleicht jetzt nicht, um Songs zu schreiben, oder komplizierter, um Songs zu schreiben. Das magst du besser beurteilen als ich. Aber das ist an Ausdrücken und an Erzählmöglichkeiten einfach viel Repertoire hergibt. So.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es auch tatsächlich, was die Lautmalerei angeht, nicht so leicht. Also da geht mir Französisch und Englisch schon eigentlich sehr leichter ins Ohr. Aber die Präzision ist natürlich auch, weil es meine Muttersprache ist, tatsächlich sehr, sehr viel ausgebauter im Deutschen, finde ich, ja.
Jetzt hast du 2013 ein Album veröffentlicht, das heißt Schade kaputt, und du planst jetzt schon gerade deine Tour und hast dich auch so ein bisschen selber über dich lustig gemacht. Du sagst, eigentlich ist das Album noch gar nicht fertig, das nächste Album, aber ich plane schon meine Tour. Wie ist denn dein Stand gerade eigentlich? Was sind so deine Aussichten? Was planst du in nächster Zeit? Wie sieht es auch aus? Wie musst du kämpfen gerade, vielleicht mit bestimmten Widrigkeiten, die auf dich zukommen, sei es dem Musikbusiness geschuldet, sei es anderen Faktoren geschuldet?
Ja, also kleine Korrektur, 2023, nicht 2013 natürlich.
Habe ich 2023 ist das Album Schade kaputt herausgekommen. Genau. Was hast du in 2013 gemacht?
Da hatte ich eine dreijährige Tochter und war wahrscheinlich volle Kanone in der Trennung und im Überleben. Okay. Ja.
2023, sorry.
Kein Problem. Also jetzt gerade habe ich die letzten 2 Monate vor allen Dingen, wenn ich Zeit hatte, geschrieben, um das zweite Album weiter voranzutreiben. Im Juli treffe ich mich mit der Band und werde die Songs ausbauen als Bandsongs. Und im Herbst habe ich eben eine erste Duo-Tour mit Christina zusammen am Cello, und da probieren wir die Songs aus, die wir im Duo spielen können und wollen. Die richtig große Bandtour wird es dann nächstes Jahr geben. Aber jetzt gerade, also das ist alles irgendwie, dieser Weg ist halt natürlich, was die finanzielle Seite angeht, immer ein absolut prekärer und wahnsinniger. Also es ist schon so, dass ich, wenn ich jetzt schreibe und mir dann dafür auch immer wieder freinehme, eventuell KlavierschülerInnen absage, das habe ich jetzt auch gemacht, 3 Monate lang, dann geht das natürlich eigentlich nur mit geliehenem Geld und irgendwo einem kleinen Puffer, den ich mir zusammen leihe. Und das ist, glaube ich, immer die Hauptherausforderung, was diesen ganzen Prozess angeht, wenn ich nicht gerade am Konzerte spielen bin. Und ansonsten, ja, bin ich jetzt eben in einer Situation, in der ich, glaube ich, vor allen Dingen mir selber so ein bisschen die Frage stelle, wie lange will ich das in der Form machen? Also ich möchte es eigentlich mein ganzes Leben lang machen. Also es steht eigentlich nicht zur Debatte, aber ich muss ein ganz bisschen auch immer wieder gucken, wie zukunftsträchtig ist das, beziehungsweise kann ich das verantworten. meinem Leben meiner Tochter gegenüber da immer wieder so sehr auf Kante zu nähen quasi. Das mache ich, die Gedanken mache ich mir aber erst, wenn das Album fertig ist, habe ich mir versprochen. Und dann gucke ich mal weiter. Aber ja, die nächsten anderthalb Jahre werden auf jeden Fall spannend, was das angeht, weil dieses Produzieren neuer Songs und wo die dann hinwollen und was das dann wird und ob es dann Fördermittel dafür gibt, die wirklich dann auch rauszubringen und aufzunehmen, gut, das wird alles sehr spannend und da bin ich auf Unterstützung angewiesen, auf von staatlicher Seite, von einzelner Fanseite, wie auch immer.
Jetzt ist natürlich so, also Songs, die maßgeschneidert sind für Playlisten, haben es einfacher irgendwie auch zu Geld zu führen. Jetzt, wenn man aber diesen Anspruch hat, mal zu gucken, ich schreibe jetzt und dann mal gucken, wo die Songs so hinwollen, was die mit Leuten machen und dann nicht der einzige Punkt ist, Hauptsache irgendwie so und so viele Streams, sondern es geht mir auch vielleicht um die Qualität der Rückmeldungen oder auch nicht nur darum, in Playlisten zu sein. Kann man, ich habe es ja auch gesehen, dass du, glaube ich, auch Fans angeschrieben hast, beziehungsweise auch ein Video gemacht hast und gesagt, ich brauche eure Unterstützung in letzter Zeit öfter mal und ich brauche finanzielle Hilfe und ich weiß auch, dass einfach viel über Merchandise mittlerweile funktioniert und über Konzerte, das ist aber auch gar nicht so einfach, dann Leute dahin zu kriegen. Hat man einmal das Gefühl, so, es ist echt schwer, sich was aufzubauen. Ich sag mal, wenn du jetzt, vielleicht als Gärtner ist ja ganz egal, in einem Beruf mit festem Gehalt arbeitest, da kannst du ja sagen, ich kann 200 Euro zurücklegen und ich weiß, ich werde diesen Job auch wahrscheinlich jetzt länger machen. So, ich kann, habe vielleicht bestimmte Rückschläge aufgrund von körperlichen Einschränkungen irgendwann, aber im Großen und Ganzen kann ich mir was aufbauen. Ne? Und 200 Euro im Monat sind halt 2400 Euro nach dem Jahr und dann kann ich das auch so ein bisschen planen. Hast du das Gefühl, dass man das ein bisschen kann oder ist das eigentlich mit jedem Album, dass man wieder von vorne anfängt? Und das auch so ein Grund ist, sich zu überlegen, wie lange kann ich das eigentlich machen und was würde euch helfen, dass das nicht mehr so ist?
Mhm. Also das bedingungslose Grundeinkommen weiterhin.
Ja, bedingungslos
Grundeinkommen. Da halte ich dran fest. Ich glaube, dass ich, das waren jetzt viele Fragen. Sag mir nochmal
also,
eine
ob
davon.
Ob man sich was aufbauen kann, quasi in dieser Musikindustrie, wenn man gerade nicht den Anspruch hat, hauptsächlich in möglichst viele Playlisten zu kommen,
ja,
um Geld zu verdienen. Und was würde euch helfen, da vielleicht was aufbauen zu können, dass du auch vielleicht in ein, zwei Jahren oder dass man nach 5 oder 10 Jahren als Musiker sagen kann, dass ich habe mir was aufgebaut. So.
Mhm. Also wenn du mit was aufbauen, was zurücklegen meinst.
Ich finde es ein doofes Wort eigentlich. Aber dass man, sag mal, hat sich was erarbeitet und das meine ich jetzt gar nicht vielleicht nur finanziell, aber natürlich auch finanziell. Also, dass man das sagt, ich mit einem guten Gewissen habe ich jetzt Energie, ein neues Album zu sprechen, weil es mir so Spaß macht und ich muss nicht wieder darüber nachdenken, von wem muss ich mir Geld leihen, wie viele Leute, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie viele Leute hören das, lohnt sich das, kann ich überhaupt eine Schallplatte machen oder finde ich jemanden, der das verlegt und so weiter.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Dadurch, dass Spotify sich auch, was die Playlisten angeht, gerade selber so ein bisschen abschafft, also weil wirklich wahnsinnig
auch
viele…
mit KI und so. Ne?
Ja, also das wirklich die ganzen KuratorInnen da auch irgendwie gefeuert werden und so weiter, habe ich das Gefühl, dieser ganze Playlist-Stress, den kann man sich als Indie-Musikerin komplett sparen. Das ist total erleichternd, weil das, also da habe ich mich eh nie nachgerichtet, weil es überhaupt keinen Sinn macht in meiner Musik, darauf zu hoffen. Und jetzt ist es noch mehr so, dass ich das Gefühl habe, gut, das wird komplett an mir vorüberziehen. Da werde ich eh kein Geld verdienen. Mit Spotify habe ich noch nie Geld verdient. Und das ist insofern schon mal erleichternd. Ich glaube, dass ich mir was aufbauen könnte, also im Sinne von sinnvoll finanzieren, so dass das nächste Album quasi sich finanziert aus den Einnahmen des letzten Albums. Dafür bräuchte ich Konzerte ab 300 bis 500 bis 600 bis 700 Menschen, die dann kommen jedes Mal. Vor allen Dingen, wenn ich mit 5-köpfiger Band auftreten will. Das ist so einfach noch nicht möglich. Also da bin ich noch nicht bekannt genug für. Da arbeite ich natürlich dran. Aber dadurch, dass auch die Plattenproduktion und all diese ganze Albumproduktion so wahnsinnig teuer ist, also sehe ich ehrlich gesagt gar nicht wie schnell das klappen soll, dass ich mir, das sind ja, sagen wir mal, 30.000 Euro, die ich brauche, um ein Album aufzunehmen und auch noch Platten zu pressen und die Promo zu machen, das Ganze rauszubringen. Und 30.000 Euro über ein anderes Album eingespielt zu haben, mir das erspart zu haben, so lange und nicht davon gelebt zu haben, bis ich das nächste Album schreibe, das versuche ich noch nicht mal. Also da ist mir total klar, dass ich tatsächlich von Fördergeldern abhängig bin oder Crowdfunding-Kampagnen oder diesen Plattformen wie Patreon oder Fanclub, wo man mich auch natürlich unterstützen kann, aber wo ich auch noch eine viel größere Crowd bräuchte, um davon wirklich ein Album produzieren zu können. Also momentan ist es schon immer von der Hand in den Mund und es ist immer so, dass wenn ich darüber nachdenke, ob das jetzt hier eigentlich alles noch Sinn macht, dass dann das nächste schöne einladende Event passiert, wo ich denke, ah ja gut, aber das wächst ja doch immer alles weiter und das tut es wirklich. Also die Fanbase wächst, die Leute, die sich für meine Musik interessieren, wächst und ja, also da irgendwie gibt es immer noch viel zu viel Pro-Punkte, als dass ich wirklich aufhören wollen würde.
Ja, gut, dass du das Wort aufbauen noch mal ein bisschen weiter gefasst hast, weil ich glaube, es gibt ja einfach so viel, was da drunter zählt, was einfach nicht finanzieller Natur ist. Gleichzeitig gibt es ja trotzdem diesen Spagat vielleicht, den man machen muss. Den Song Tender Mess gibt es schon. Da geht es um die Mess oder das, was es anrichten kann, wenn man sich vielleicht in jemanden verliebt und es einem gar nicht so gut tut. Sehr gespannt, was da raus wird. Am Ende darfst du, wenn du möchtest, dem Milch- und Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Gibt es da was, was du empfehlen möchtest?
Ja, also eine Buchempfehlung. Sophie Hunger hat gerade ein Buch rausgebracht. Walzer für niemand. Und ich finde, es ist wie der längste Sophie Hunger Song, den man sich vorstellen kann. Eine ganz wunderschöne Fantasiereise und gespickt mit ganz viel autobiografischen Elementen, bei denen man nie genau weiß, ob sie so stimmen oder nicht. Aber es ist ein sehr inspirierendes und fantastisches Buch geworden. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und einen Song.
Kann auch ein Album sein.
Ja. Also es gibt eine Künstlerin, die heißt Lisa Harris, glaube ich. Die hat gerade ein Album rausgebracht und da gibt es einen Song, der heißt The Shape. Das ist ein wunderschöner Song. Ja.
Okay, da komm mit auf die Muck-Playlist. Mhm. Da muss man drin sein, Paula.
Alles klar.
Das ist die einzige Playlist, in der man drin sein muss. Da haben wir es geschafft. Genau, und neu ab heute gibt es die Möglichkeit, beziehungsweise würde ich gerne, dass du dem nächsten Gast, und du weißt nicht, wer das ist, eine Frage stellst. Und die wird dem gestellt, ohne dass er weiß, von wem die kommt. Oh, vielleicht sage ich dem, von wem die kommt. Gibt es eine Frage, die ich ihm stellen soll?
Was macht dich glücklich?
Okay, er ist notiert. Und heute zu Gast war Paula bei Muck. Also im nächsten Jahr gibt es das Album erst, ne? Im nächsten Jahr gibt es das Album. Ab November gibt es schon erste Tourtermine. Ich glaube, du bist jetzt muss ich es richtig sagen, am 7. oder 8. November in Leipzig, sagst du es mir richtig, im Horns Erben, genau, alle können sich das schon mal in ihren Kalender eintragen und dann bitte kommen. Und ich drücke dafür die Daumen, dass das sehr schöne Konzerte werden, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, und dass das dann alles klappt, was du dir wünschst für das neue Album. Mal schauen, wo die Lieder hinwollen, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, Wählen gehen hieß der Aufruf von dir. Ich glaube, war es ein Wahlaufruf, vielleicht war es gar nicht. War das in dem Kontext Songs for Democracy?
Ja, ja.
Doch, das war in dem Song-Kontext.
Genau.
Wenn man das nochmal richtig stellt. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Heute Paula bei Muck.
Danke dir für die Einladung.